Führungskräfte und Verantwortliche in Organisationen können keineswegs alles entscheiden. Einige Dinge sind nicht entscheidbar. Sie gehören zu den sogenannten nicht entscheidbaren Entscheidungsprämissen und dazu gehört beispielsweise die Kultur einer Organisation. Über die kann man keine Entscheidung treffen. Dafür braucht es andere Kompetenzen und Wege, die Kultur einer Organisation zu intervenieren, zu beeinflussen. Das ist die schlechte Nachricht, aber es gibt auch eine gute Nachricht. Es gibt auch entscheidbare Entscheidungsprämissen, also Entscheidungen, die Führungskräfte und Verantwortliche in Organisationen sehr wohl treffen können. Eine dieser sogenannten entscheidbaren Entscheidungsprämissen sind die Kommunikationswege oder man könnte es auch die formale Organisation nennen. Führungskräfte können also entscheiden, wer in einer Organisation wann, über was, mit wem kommuniziert. Und das Ganze klingt natürlich zunächst mal nach Hierarchie und einem gewissen Organigramm, was sich daraus ableiten lässt. Aber wir werden in dieser Episode sehen, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt für Führungskräfte, die Kommunikationswege einer Organisation zu entscheiden. Das Ganze hat sogar etwas mit einem Türschild zu tun, wie wir gleich feststellen werden. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Beginnen wir zunächst mit dem Türschild. Ich habe in einer Runde mit Unternehmerinnen und Unternehmern diskutiert und einer berichtete von einem Türschild, welches er sich besorgt habe und darauf steht: Stopp! Was würdest du machen, wenn ich nicht hier wäre? Dieses Schild hat die Führungskraft an den Türknauf gehängt, außen, wohlgemerkt. Alle Mitarbeitenden, die ins Büro rein wollten, sahen dann dieses Türschild: Stopp! Was würdest du machen, wenn ich nicht hier wäre? Und ich bin mir sicher, die ein oder andere Person ist wieder gegangen und hat genau das gemacht, was sie gemacht hätte, wenn Chef oder Chefin nicht da gewesen wäre. Damit wurden Kommunikationswege beeinflusst und du siehst schon, ein ganz einfaches Mittel, Kommunikationswege zu beeinflussen, ist zum Beispiel dieses Schild an der Türe von Chefin oder Chef. Auch Luhmann hat sich Gedanken gemacht über die Kommunikationswege als entscheidbare Entscheidungsprämisse und ich zitiere mal, was er in seinem Buch Organisation und Entscheidung auf Seite 225 dazu zu schreiben hat. Ich zitiere: Über Entscheidungsprämissen können auch Kommunikationswege vorgeschrieben werden, die eingehalten werden müssen, wenn die Entscheidung als eine solche der Organisation Anerkennung finden soll. Also sprich, wenn die anderen akzeptieren, dass diese Entscheidung auch getroffen wurde, dann sind Entscheidungswege vorgebbar und wirken. Weiter schreibt Luhmann: Dabei kommt es auf die als Entscheidungsprämissen festgelegten Kompetenzen an, vor allem auf das Recht, bindende Weisungen zu erteilen, aber auch auf das Recht, angehört zu werden. Oft nennt man gerade diesen Ausschnitt der Selbstregulierung eines Organisationssystems formale Organisation. Hier ist vor allem an den Dienstweg zu denken, also an die Beteiligung höherer Stellen oder an die Kooperation zwischen Instanzen auf unterschiedlichen Ebenen. Wer kann den Einsatz einer Reparaturkolonne anordnen, wenn eine Maschine defekt ist? Wer entscheidet, wenn mehrere Anforderungen gleichzeitig kommen? Und wer hat die Kompetenz, eine Entscheidung als bindend nach außen zu kommunizieren, gleich viel wie die davorliegende Unsicherheitsabsorption gelaufen ist? Das also Luhmannsche Gedanken zu den Kommunikationswegen. Und wie Luhmann schon richtig schreibt, werden Kommunikationswege ja auch gern mit der formalen Organisation gleichgesetzt. Ich möchte eingangs eine kleine Episode aus eigenem Erleben erläutern. Ich habe mit meinem Geschäftspartner gemeinsam ein Start-up gegründet. Es ist bereits 30 Jahre her, als das passierte. Und wir waren zu zweit und brauchten uns nicht groß Gedanken über unsere Organisation und die darin herrschenden Kommunikationswege zu machen. Die Dinge haben sich ergeben. Dann kam die erste Mitarbeiterin dazu, dann kam der erste Kollege dazu und so entwickelte sich die Firma immer weiter. Und ich glaube, es waren so an die 30, 40 Menschen, die im Unternehmen waren, als wir begonnen haben, Kommunikationswege zu definieren. Insbesondere hat sich mein Gründungspartner und ich in Kompetenzen hineingeteilt. Er hat Entscheidungen getroffen in den einen Themenfeld, ich habe Entscheidungen getroffen in anderen Themenfeldern und so haben wir uns in das operative Geschäft und in die zu treffenden Entscheidungen hineingeteilt. Und nun war natürlich diese Entscheidung, dass wir uns so hineingeteilt haben, auch als Kommunikationsweg an die Organisation zu richten. Wir haben also ein Organigramm aufgemalt. Wir haben aufgemalt, wer von uns für was verantwortlich ist und wollten, dass die Kolleginnen und Kollegen mit dem einen Thema auf mich zugehen und mit dem anderen Thema auf meinen Kollegen zugehen. Wollten also die Kommunikation entflechten und damit eine gewisse Struktur, nämlich Kommunikationswege, etablieren. Und neben dem Aufzeichnen dieses ersten Organigramms und dessen Veröffentlichung im Rahmen eines Meetings und dessen Anpinnung an das schwarze Brett des Unternehmens haben wir beide uns auch eine Aufgabe mitgegeben. Wir treffen Entscheidungen für die Themen, für die wir uns verantwortlich fühlen. Für das andere Thema oder für die anderen Themen, die jeweils andere Person entscheiden soll und muss, treffen wir keine Entscheidung. Das heißt, man könnte sich vorstellen, ein Türschild zu bauen, und da steht dann sinngemäß drauf, Stopp. Ist diese Person, die du gerade fragen möchtest, für diese Entscheidung überhaupt verantwortlich? Oder mit anderen Worten, haben wir es durchgesetzt, dass diese Kommunikationswege eingehalten werden, da ich nur meine Themen bearbeitet habe und mein Geschäftspartner nur seine Themen bearbeitet hat. Und so hat sich so nach und nach eine Trennung der Themenkomplexe etabliert. Denn eins ist klar, die Organisation muss die neue Art der Kommunikationswege auch erst lernen. Denn bis dahin habe ja ich und mein Geschäftspartner alle Entscheidungen getroffen und die Mitarbeitenden konnten sich raussuchen, ob sie lieber zu ihm oder lieber zu mir kommen. Das hatte jetzt ein Ende mit dieser ersten kleinen Organisationsformalisierung, mit dem ersten kleinen Organigramm und so haben wir das durchgesetzt. Nun haben wir also ein Organigramm gebildet und dieses erste Organigramm sah noch relativ simpel aus. Es bestand aus einer Zuordnung an Themen zu zwei Führungskräften. Später wurde das weiter ausdifferenziert. Wir nahmen dann Vorstandspositionen ein. Unter uns war eine weitere Führungsebene und wieder mussten Kommunikationswege neu definiert, im Unternehmen verkündet und in letzter Konsequenz auch durchgesetzt werden. Denn die Durchsetzung ist auch wichtig. Würden nach wie vor alle über alles mit jedem sprechen und jede Führungskraft trifft jede Entscheidung, gleich ob sie dafür verantwortlich ist oder nicht, ja dann wird die Organisation natürlich andere Wege gehen, als wenn die Kommunikationswege klar definiert und sanktioniert auch durchgesetzt werden. Und da komme ich gleich zu einer wichtigen Unterscheidung, die ich dir gern mitgeben möchte, nämlich der Unterscheidung zwischen dem Organigramm, welches du aufgemalt hast und in welchem drin steht, wer mit welchem Thema anzusprechen ist. Wer beispielsweise die vorgesetzte Person der jeweiligen Mitarbeitenden ist, mit welchen Themen man sich an welche Person wenden sollte und alles sowas, ist dann im Organigramm ersichtlich. Es gibt aber auch ein anderes Konstrukt und das ist nicht aufgemalt, das ist gelebt. Und im Systemischen spricht man hier gern von einem Soziogramm. Das Soziogramm ist die tatsächlich zu beobachtende Kommunikationskultur in der Organisation. Wer spricht denn hier wirklich mit wem, über was, wann? Wer trifft denn hier wirklich die Entscheidungen in dieser Organisation? Und so könnte es sein, dass gar nicht die als Führungskraft definierte Person die Entscheidungen trifft, sondern vielleicht nickt sie nur Entscheidungen ab, die zuvor eine ganz andere Person getroffen hat. Vielleicht gehen die Mitarbeitenden gar nicht zu der Person, zu der Instanz, die eigentlich für diese Entscheidungen vorgesehen ist. Vielleicht reden die Mitarbeitenden mit ganz anderen Menschen über die notwendigen Entscheidungen und vielleicht werden sie auch an ganz anderen Stellen getroffen. Das Ganze nennt sich Soziogramm. Und es gibt Organisationen, wo das Organigramm und das Soziogramm weit auseinanderliegen können. Und das ist natürlich ungeschickt. Dann hat man zwar eine formale Organisation etabliert, ein Organigramm aufgemalt, aber man hat es nicht durchgesetzt. In letzter Konsequenz, auf dem kleinen Dienstweg könnte man sagen, laufen die Dinge völlig anders. Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn das Organigramm und der definierte Dienstweg auch dem Soziogramm und dem kleinen Dienstweg entsprechen würde. Und nun kannst du für deine Organisation, auch für deinen Verantwortungsbereich einmal überprüfen, inwieweit Soziogramm und Organigramm, formale Organisation und kleiner Dienstweg übereinstimmen. Und wenn du ein großes Gap feststellen solltest, dann kannst du dir überlegen, ob du vielleicht mit mehr Nachdruck das Organigramm durchsetzen solltest oder, andere Möglichkeit, das Organigramm durch das Soziogramm veränderst. Also sprich, die Dinge, die eh gelebt werden, ins Organigramm übernimmst. Und natürlich wird es immer ein Gap geben zwischen Organigramm und Soziogramm, aber ich finde, es sollte nicht zu groß sein. Ein zu großes Gap ist ein Signal für eine mögliche Veränderung an der einen oder anderen Stelle. Nun sagte ich eingangs, dass nicht nur das Organigramm oder das korrespondierende Soziogramm ein Mittel ist, die Kommunikationswege in der Organisation zu gestalten. Nein, auch das Türschild, beispielsweise Stopp, was würdest du machen, wenn ich nicht hier wäre, ist natürlich eine Möglichkeit, Kommunikationswege zu steuern. Denn die ein oder andere Kommunikation, die hier stattgefunden hätte ohne dieses Schild, findet nun vielleicht nicht statt. Und so gehört auch die berühmt-berüchtigte offene Bürotür der vorgesetzten Person oder der Schreibtisch, der im Großraumbüro steht, mit der vorgesetzten Person, auch das gehört natürlich zu den Kommunikationswegen. Ist die Führungskraft einfach ansprechbar? Sitzt sie mit mir im gleichen Raum? Kann ich sie einfach erreichen? Kann ich ein schnelles Ad-Hoc-Teams-Meeting mit ihr organisieren oder muss ich vorher einen Termin organisieren und planen? Wie ist diese Kultur organisiert? Denn wenn ich die Führungskraft leicht erreiche, dann werde ich mehr Fragen dort platzieren. Erreiche ich die Führungskraft nicht so einfach, muss ich mir andere Gedanken machen, vielleicht die Entscheidung selber treffen oder andere Fragen, die mir weiterhelfen. Also auch solche Dinge, die Erreichbarkeit der Führungskraft, die berühmte offene Türe der Führungskraft, auch das ist ein Mittel, Kommunikationswege zu gestalten. Die Führungskraft hat auch selbst gute Möglichkeiten, Kommunikationswege zu gestalten, beispielsweise in Meetings. Die Führungskraft kann beispielsweise intervenieren, wer wie viel Redezeit bekommt. Hat die Person, die sowieso die ganze Zeit gern redet, auch den größten Redeanteil im Meeting? Oder sorgt die Führungskraft beispielsweise moderierend dazu, dass andere Leute auch zu Wort kommen, vielleicht sogar alle zu Wort kommen können? Schaut die Führungskraft, dass je nach Themenfeld vielleicht die kompetenteren Personen mehr Redezeit bekommen und die anderen lernen dürfen? Sind vielleicht überhaupt nur die Personen eingeladen, die bei diesem Thema mitsprechen können oder nicht? Wer bekommt welchen Redeslot? Wer darf an den Entscheidungen mitwirken? Auch solche Entscheidungen kann die Führungskraft treffen und bestimmen in letzter Konsequenz Kommunikationswege. Wer redet mit wem, über was, wann? Auch ob der berühmte kleine Dienstweg zugelassen wird, ob man das erlaubt oder auch unterbindet, bis zu welcher Stelle man das erlaubt oder unterbindet, das entscheidet häufig die Führungskraft. Und ich habe sehr verschiedene Führungskräfte erlebt, wie Entscheidungen grundsätzlich getroffen werden. Ich habe sogenannte mikromanagende Führungskräfte beobachten dürfen, die jede Entscheidung selbst getroffen haben und der daraus resultierende Kommunikationsweg war: Wenn du irgendein Thema hast und irgendeine Entscheidung brauchst, gehe damit zu dieser Führungskraft. Das war dann die Konsequenz. Ich habe andere Führungskräfte erlebt, die die Zügel sehr locker gelassen haben und sehr viel Entscheidungskompetenz in die Organisation gegeben haben. Hier hat die Organisation relativ schnell gelernt, welche Entscheidungen sie selbst treffen kann und hat es dann auch ausführlich gemacht. Und natürlich gibt es spannende Mischformen. Ich glaube, besonders Kontext und situationssensible Führungskräfte werden das eine mal so, das andere mal so handhaben und auch hier lernt natürlich die Organisation, mit welchem Thema muss ich dann doch zur Führungskraft gehen und welche Themen können auch anders oder auch von mir selbst entschieden werden. Auch das sind natürlich Kommunikationswege, die sich durch das Verhalten der Führungskraft etablieren. Hier wird vielleicht deutlich, dass eine Führungskraft vielleicht für die Mitarbeitenden in gewisser Weise kalkulierbar sein sollte. Denn wenn sich die Führungskraft jedes Mal etwas anderes überlegt, was sie entscheiden möchte und was sie nicht entscheiden möchte und das auch kontextabhängig und situativ und von der Laune nach Laune des Chefs oder der Chefin umstellt, dann haben natürlich die Mitarbeitenden große Schwierigkeiten, mit welcher Sache sie nun zur Führungskraft kommen sollen und mit welcher nicht. Und dann kann es passieren, dass Führungskräfte sagen, Mensch, mit jedem Mist kommen die Leute zu mir, die können doch auch mal selber eine Entscheidung treffen. Aber vielleicht haben die Führungskräfte genau mit ihrer Art zu entscheiden dafür gesorgt, dass die Mitarbeitenden mit jeder Entscheidung zur Führungskraft kommen. Vielleicht, weil die Führungskraft sowieso jede Entscheidung selbst trifft oder weil sie unkalkulierbar entscheidet und dann die Leute sagen, naja, besser ist, ich frage nochmal, die Führungskraft. Also auch hier kann man ganz individuell darauf achten, wie man es haben möchte. Und meine Beobachtung ist, die Organisation lernt das tatsächlich sehr schnell, sich anzupassen. Last but not least noch ein letzter kleiner Praxistipp, den ich als sehr wirkungsvoll beobachtet habe. Das Nicht-Stören, was heute in Teams natürlich eingestellt werden kann oder in anderen Collaboration-Plattformen, haben wir auch als Türschild gebaut tatsächlich. Und dieses Schild war ein Stoppschild für jeder Mann und jeder Frau, in ein geschlossenes Büro hineinzugehen, weil hinter der Türe Menschen saßen, die sehr konzentriert arbeiten wollten. Ich glaube, dass dieses Schild zur Steuerung der Kommunikationswege auch dazu beigetragen hat, dass wir sehr viel effizienter arbeiten konnten und die Leute tatsächlich nicht immer ansprechbar waren. Dieses Schild hat also die Aussage getroffen, jetzt nicht, komme später wieder. Hat gut funktioniert, kann ich auf jeden Fall empfehlen, genauso wie Ruhe- und Konzentrationszeiten auch in den elektronischen Medien tatsächlich zu akzeptieren und nicht, wenn einer seinen Teams-Account auf Nichtstören gestellt hat, dann über WhatsApp oder über Telefon trotzdem versuchen, ihn zu erreichen, denn es hatte einen guten Grund, dass er diesen Modus eingestellt hat. Wenn die Kultur einer Organisation so gestaltet ist und die Mitarbeitenden und die Führungskräfte nicht permanent Nichtstören eingeschaltet haben. Du siehst schon, die Kommunikationswege, die Luhmann uns als eine entscheidbare Entscheidungsprämisse gegeben hat, sind viel mehr als das Organigramm, welches du entscheiden kannst. Du kannst auch viele ganz kleine Entscheidungen treffen in deiner Organisation, um Kommunikationswege zu beeinflussen. Und ich kann dir nur einen Hinweis geben oder einen Tipp geben. Nutze diese Gestaltungsmöglichkeiten, denn sie machen dir das Leben leichter. Sie machen es so, wie es du dir wünschst. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehme was. Dein Heiko.